Das gleiche in Grün Weekly am 13.02.2026. Moritz, du hast mir gerade verraten, du warst gestern beim Karaoke. Willst du davon berichten oder hast du was anderes dabei?
Würde ich. Ich habe, hört man vielleicht auch, ich habe auch eine andere Frage für dich. Wo kommt denn eigentlich dein HVO her?
Mein HVO? Aus der Fritteuse. Warum fragst du?
Direkt. Im Hause Landner wird frittiert ohne Ende und dann direkt vertankt. Woher kommt dein HVO? Das ist der Titel eines neuen Berichts von Transport und Environment. T&E ist eine NGO, die sich für klimafreundliche Verkehrssysteme einsetzt. So eine Art Dachverband von vielen Umwelt- und Verkehrsorganisationen aus verschiedenen EU-Ländern. HVO, das kennen sicher die meisten, aber vielleicht der Vollständigkeit halber, wird als saubere Alternative zum Diesel vermarktet, die angeblich hohe Emissionseinsparungen ermöglicht, da sie vermeintlich aus Abfällen und Reststoffen hergestellt wird. Und das ist zum großen Teil auch richtig. Da stecken Abfälle und Reststoffe drin und ihr Anteil ist auch über die letzten 10 Jahre kräftig gewachsen. Dieser Bericht hier ruft nun aber dazu auf, sich trotzdem sehr genau mit der Herkunft des HVO zu beschäftigen. Denn HVO wird eben aus einer Mischung pflanzlicher und tierischer Öle sowie Fette hergestellt. Diese werden global aus einem relativ großen, komplexen Netz an Lieferanten importiert und auf dem Weg in den Tank zertifiziert. Aber die Überprüfung dieser Zertifizierung findet oft in Ländern statt, in denen Nachhaltigkeitskontrollen eher schwach sind. Und sobald die Rohstoffe erstmal verarbeitet und vermischt sind, lässt sich physisch nicht mehr erkennen, ob sie tatsächlich aus Abfall oder aus neuen, möglicherweise umweltschädlichen Quellen stammen. Untersuchungen zeigen, dass die Nachfrage nach angeblichen Abfallrohstoffen die tatsächlich verfügbare Menge deutlich übersteigt, was den Verdacht dann nährt, dass konventionelle pflanzliche Öle, so Palmöl, in den HVO-Mix gelangen könnten, ohne als solche erkennbar zu sein. Und um das mal konkret zu machen, das fand ich spannend, zum Beispiel Abwasser aus Palmölmühlen ist eine Rohstoffquelle für HVO, sogenanntes POME. Die Menge an POME, die für die Nutzung in HVO gemeldet wird, die ist aber fast doppelt so hoch wie das Zeug, was überhaupt existieren kann. Und da kann dann also irgendwas nicht stimmen. Der Klimavorteil von HVO hängt nun aber leider ganz entscheidend davon ab, ob die Rohstoffe wirklich Abfall und Reststoff sind. Wird frisches Pflanzenöl eingesetzt oder werden Herkunftsangaben manipuliert, schwindet der Vorteil eben schnell. Vielleicht nicht auf dem Papier, aber sicher einfach in der Realität. Wie eigentlich immer gilt eben, und das unterstreicht der Bericht hier nochmal für mich, gilt eben auch bei HVO, es gibt keine einfachen Lösungen, kein Free Lunch. Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann sieht man wahrscheinlich die Komplexität einfach nicht. Man muss eben ganz genau hinschauen, was man da kauft und von wem. Und könnt ihr mal überlegen, ob euch das auch so aufgefallen ist. Ich habe in den vergangenen Monaten mehrere Gespräche, so eher informeller Art, geführt mit Menschen, die so sinngemäß gesagt haben, ich kann das echt nicht überblicken, ich lasse da die Finger davon. Und das waren keine Menschen, die ich verdächtigen würde, dass sie ohnehin lieber nichts tun. Die suchen Lösungen, aber sehen eben die Probleme und haben so ein bisschen zu große Sorgenfalten dadurch. Wenn man die Probleme mit HVO sieht und sich trotzdem dann dafür entscheidet und eben gleichzeitig weiter energisch an der Elektrifizierung arbeitet, dann ist es ja auch fein. Genauso macht das ja zum Beispiel die Bug-Gruppe, davon hat Henna Bug gerade am Dienstag in der neuen Interviewfolge erzählt. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, Einschaltempfehlung, Einschaltbefehl würde ich fast sagen. Was nicht passieren sollte, ist eben uninformiert auf HVO umstellen und dann glauben, dass man jetzt alles getan hat und sich wieder hinlegen kann. Und sind wir ehrlich, das passiert halt durchaus. Link zum Bericht ist in den Shownotes, lohnt sich mal anzusehen. Und zum Thema HVO vielleicht noch eine andere Medienempfehlung, schon ein bisschen älter. Aber vor einer Weile gab es in der Sendung mit der Maus mal einen Bericht über HVO. Das haben wir damals gesehen, kann ich sehr empfehlen, so wie im Grunde alles, was der WDR unter diesem Maus-Label macht. Und ein Kommentar meiner Kinder war damals sinngemäß, krass ist das aufwendig. Die zeigen wirklich jeden einzelnen Schritt zwischen Fritteuse und Tank, der da nötig wird. Und das sind echt viele, Timo. Also ich glaube, direkt vertanken macht ihr denn doch nicht. Was hast du uns denn mitgebracht, Timo?
Ich habe eine Studie mitgebracht, die gegebenenfalls nichts mit Logistik und Nachhaltigkeit zu tun hat, die ich aber trotzdem sehr, sehr wichtig finde, insbesondere wenn wir uns die Gegenwart ein wenig vor Augen führen mit den ganzen Scheißmeldungen, ich sage das jetzt mal bewusst so. Die Studie, wenn ich sie übersetze, heißt Autoritarismus und Verschwörungstheorien weltweit. Was hat die Studie untersucht? Autoritäre Führer nutzen häufig Verschwörungserzählungen, um ihre Macht zu legitimieren, Gegner zu delegitimieren und Unterstützung in der Bevölkerung zu mobilisieren. Bisher gab es jedoch wenig globale Forschung dazu, ob autoritäre Einstellungen generell mit Verschwörungsglauben zusammenhängen. Und diese Studie untersucht diese Frage systematisch weltweit. Die Methodik zunächst mal, die Studie kombiniert mehrere große Datensätze, Daten von über 63.000 Personen, Daten aus 20 Ländern auf Individualebene, Daten aus 71 Ländern auf gesellschaftlicher Ebene sowie Langzeitdaten aus den USA. Insgesamt circa 15 Jahre Datenbasis. Untersucht wurden dabei autoritäre Einstellungen, zum Beispiel der Wunsch nach starkem Führer, Ordnung, Gehorsam und Verschwörungsmentalität, die Neigung, Ereignisse als geheime Verschwörung zu interpretieren. Insgesamt umfasste das Team 15 Wissenschaftler aus Europa, USA und Australien, aus bekannten Universitäten wie Cambridge, Utrecht, University of Kent und so weiter. Was waren jetzt die Kernergebnisse? Ja, wenig überraschend, die aufgeworfene Fragestellung wurde ganz eindeutig bejaht. Es gibt da einen Zusammenhang und die Kernaussagen der Studie sind: Autoritäre Einstellungen und Verschwörungsglauben sind stark miteinander verbunden. Menschen mit autoritären Einstellungen zeigen deutlich häufiger Misstrauen gegenüber offiziellen Erklärungen, glauben an Verschwörungen und haben eine Ablehnung gegenüber demokratischen Prozessen. Dieser Zusammenhang, das ist die zweite Kernaussage, gilt weltweit und in sehr, sehr vielen Kulturen. Die dritte Kernaussage, der Zusammenhang bleibt bestehen, auch wenn andere Faktoren berücksichtigt werden. Und das finde ich persönlich interessant, denn das bedeutet, Autoritarismus ist ein eigenständiger Faktor und ist nicht dadurch erklärbar, dass autoritäre Menschen zum Beispiel weniger Bildung haben, ohne eine bestimmte politische Richtung vertreten. Und das ist deswegen auch interessant, weil unsere Antwort auf solche Strömungen ist ja in der Regel immer mit dem Bildungsauftrag dagegen zu wirken. Und das wiederum hat diese Studie widerlegt, dass es da einen Zusammenhang gibt. Die vierte Kernaussage, Autoritarismus und Verschwörungsglauben sind wahrscheinlich stabile Persönlichkeitsmerkmale. Der Zusammenhang entsteht nicht nur kurzfristig, er ist relativ stabil über die Zeit. Er spiegelt vermutlich eine grundlegende psychologische Orientierung wider. Und zu guter Letzt, Verschwörungstheorien und Autoritarismus können sich gegenseitig verstärken und eben politische Systeme beeinflussen. Die Studie zeigt also, dass Verschwörungsglauben nicht nur ein Informationsproblem ist, sondern eng mit grundlegenden politischen und psychologischen Einstellungen verbunden ist. Meine Studie der Woche.
So, jetzt hast du die Studie der Woche direkt übernommen. Da schiebe ich meine mal aus dem einen Trello-Board in den Speicher. Deine Kategorie ist auch Startup der Woche. Wie sieht's denn da aus?
Genau, ich habe mal wieder nach etwas längerer Zeit ein Startup mitgebracht. Und zwar, ja, jetzt kommt's. K2 Mobility oder K2 Mobility? Ich habe mich ja schon bei WinCloud.
Das klingt nach Inlinern oder so.
Das stimmt, es gibt eine Marke K2, ja. Es gibt auch einen Berg K2. Ich weiß nicht, woher der Name jetzt kommt. Also nicht beim Berg, sondern eben beim Startup. Das ist ein Softwareunternehmen, welches im Dezember 2023 gegründet wurde und das sich auf das Lademanagement von elektrischen Lkw und Busflotten spezialisiert hat. Die dazu eigene entwickelte Software nennt sich Panion. Und diese Software kann den Ladestand aller Fahrzeuge in Echtzeit anzeigen, automatisch entscheiden, wann welches Fahrzeug geladen wird, Ladezeiten planen, damit Fahrzeuge rechtzeitig einsatzbereit sind, Energieverbrauch und Stromkosten optimieren und Ladegeräte und Stromnetz intelligent koordinieren. Was K2 Mobility oder K2 Mobility besonders und einzigartig macht, ist diese Verbindung von Ladeplanung und eben echter Logistikplanung. Die Software verbindet dabei mehrere Dinge gleichzeitig. Einerseits Fahrpläne, Fahrzeugdaten, Ladeinfrastruktur und andererseits eben aber auch die Stromverfügbarkeit. Es ist dann aus der Hinsicht mehr eine Komplettlösung als eben nur ein Monitoring. Umso höher der Anteil der elektrischen Flotte, teilweise von verschiedenen Lkw-Marken, desto wichtiger ist der Einsatz einer solchen Plattform. Das ist mein Startup der Woche.
Eine kurze Meldung aus der Schifffahrt. AP Möller Maersk hat seinen Jahresabschluss präsentiert. Das an sich ist jetzt für uns ja gar nicht so interessant. Spannend oder viel eher irgendwie traurig ist eine Fußnote. In einem begleitenden Vergütungsbericht heißt es, dass ESG-Kennzahlen ab 2026 nicht mehr in das Incentive-Programm für die Unternehmensleitung einbezogen werden. Soll heißen, die Bonuszahlungen sind nicht mehr, neben anderen KPI, an ESG-Indikatoren geknüpft. You get what you measure, das wissen wir ja. Aber bekommt man auch was, was man nicht misst, vielleicht trotzdem, obwohl es potenziell unbequem ist, das zu erreichen? Da habe ich große Zweifel. Die dänische Börsenzeitung auch. Und die hat dann mal nachgefragt und Maersk antwortet, ja, das ändere nichts an der Art und Weise, wie der Schifffahrtskonzern als Unternehmen arbeite. Unsere Werte sind unverändert und Nachhaltigkeit sowie verantwortungsvolles Handeln sind weiterhin in unserem gesamten Geschäft verankert, heißt es. Die Mitteilung über die Streichung der ESG-Ziele aus der Bonusregelung erfolgt zeitgleich mit der Bekanntgabe, dass die gesamten CO2-Emissionen von Maersk weiterhin stetig steigen. Für mich der Flop der Woche. Wenn wir diese Kategorie denn hätten, ich will sie auch eigentlich gar nicht einführen, aber ich fand diese Randnotiz erwähnenswert, auch weil ich da in den deutschsprachigen Fachmedien irgendwie nichts zu gefunden habe, sondern eher durch so einen windigen LinkedIn-Post zu einem dänischen Zeitungsartikel, den ich mir erstmal übersetzen lassen musste. Ja.
Das ist wirklich ein Downer, weil das ist, ich schreibe gerade darüber, muss ich dazu sagen. Danke für den Input, das nehme ich dann nochmal als.
Ja, cool. Kannst halt in die Shownotes klicken. Und dann zum Ende nochmal den kurzen Aufruf, sich für den Hanse Globe 2026 zu bewerben. Das haben wir schon mal gemacht, aber zur Erinnerung, der Preis für nachhaltige Logistik vergeben von der Logistikinitiative in Hamburg. Deadline ist der 28.02., ist also noch ein bisschen Zeit. Die Bewerbung ist nicht übermäßig umfangreich, das kann man noch leicht schaffen. Mit dem Preis habe ich nichts zu tun, aber ich fände es toll, wenn sich da viele starke Projekte bewerben. Vielleicht auch von kleinen Unternehmen oder von Unternehmen, deren Bonuszahlung an Führungskräfte nach wie vor an ESG-Kriterien gekoppelt ist. Egal, eins ist sicher, wir werden im Laufe des Jahres mal darüber berichten, wer gewonnen hat und wäre doch toll, wenn ihr das wärt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt ein schönes Wochenende. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt's jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt's eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show. Bis nächste Woche.